Seite, Leitl, Tor! Eine Minute vor Ende, ein Traumtor, ein Herz.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute reden wir über den Kader für die neue Saison und wir stellen euch alle einfach mal unsere Top 11, die wir persönlich aufstellen wollen, vor und reden über unsere Erwartungen für die Saison und für den Saisonstart. Und an der Stelle vielleicht noch ein ganz kurzen Dank an Mike Küster, der uns dieses wunderbare Intro zur Verfügung gestellt hat mit Stefan Leitl. Das ist einfach ein unglaublich tolles Stück FC Ingolstadt-Geschichte irgendwo. Und von dem her vielen Dank, Mike Küster, dass wir dieses für unseren Podcast benutzen dürfen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge 2. Servus Schanzer, herzlich willkommen im Schanzer Zeitspiel. Heute jetzt zu unserer zweiten richtigen Folge, nachdem wir letzte Woche noch über die letzte Saison gesprochen haben und auch einfach mal Revue passieren lassen haben, was letztes Jahr passiert ist, wollen wir heute den Blick nach vorne richten und auf die neue Saison blicken und sprechen dabei vor allem über den neuen Kader und auch so ein bisschen über das, was wir in den Testspielen letzte Zeit gesehen haben und was wir eben daraus an Erwartungen ziehen für die neue Saison. Ich bin der Marco und ich bin heute auch wieder da mit dem Bene und dem Martin.
Servus zusammen.
Grüße in die Runde.
Genau, wir werden heute, wie gesagt, über den neuen Kader sprechen und haben heute den Tag 1 nach dem erfolgreichen Sieg gegen den Erstligisten Borussia Mönchengladbach in Herzogenaurach und wollen damit einfach mal anfangen, um einen Blick auf den Kader zu werfen. Und ich würde sagen, da ich mit Martin gestern bei diesem Spiel anwesend war und wir in Herzogenaurach die Sonne und dieses unglaublich schöne Testspiel genossen haben, würde ich auch mal sagen, wir fangen damit an. Martin, wie hast du dieses letzte Testspiel, die große Generalprobe vom Saisonstart erlebt?
Ja, war schön mal wieder eine Auswärtsfahrt auch mit dir zu machen. War ja doch nach der langen Sommerpause ein gewisser Entzug. Ich habe es ganz positiv erlebt. War auch schön, dann mit einem Sieg aus der Vorbereitung rauszugehen gegen einen doch namenhaften Gegner, der ja doch im oberen Drittel der Bundesliga anzusiedeln ist.
Eins muss man eigentlich an der Stelle einfach mal vorwegstellen nochmal. Also bei so Testspielen ist natürlich, Gladbach kam gerade aus dem Trainingslager und wir sind direkt eine Woche vor Ligabeginn und auch da hat man irgendwie meines Erachtens schon gemerkt, dass man das nicht 1:1 wirklich vergleichen kann, was da auf dem Platz stand.
Ja, genau, also gerade so Spieler wie Stindl oder ja, der Neuzugang Lang zum Beispiel, die waren alle nicht dabei. Insofern kann man mal dahingestellt lassen, wie aussagekräftig das tatsächlich ist. Aber trotzdem, glaube ich, war es ein ganz guter Fingerzeig, dass man mit so einem Gegner mithalten kann. Na klar, haben wir in der ersten Halbzeit auch ein bisschen was zugelassen, aber das ist gegen so eine Top-Mannschaft jetzt auch nicht ganz ausgeschlossen, denke ich. Also ich glaube nicht, dass man sich da allzu große Sorgen machen darf. Wie hast du die erste Halbzeit so gesehen?
Nee, also ich sehe es genau, also die erste Halbzeit war für mich auch ein bisschen schwierig noch, also haben wir relativ viele unnötige Fehler gemacht irgendwie und auch standen in der Defensive nicht wirklich stabil, aber wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass eben Borussia Mönchengladbach gerade noch aus dem Trainingslager kam, frisch und da wahrscheinlich doch einiges in den Knochen hat, haben wir die zweite Halbzeit meines Erachtens wirklich extrem dominiert und da zumindest bis kurz vor Schluss dem Spiel wirklich unseren Stempel aufgedrückt.
Ja, also gerade wenn du halt eine Vorbereitung hinter dir hast oder ein Trainingslager hinter dir hast, bei den Temperaturen, das ist nicht so verwunderlich, dass Gladbach dann zum Ende bis in die Luft ausgegangen ist. Aber trotzdem, ich glaube, wir brauchen die zweite Halbzeit nicht schlecht reden. Das war positiv. Da war auch wirklich Tempo drin in den Angriffen. Das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Vielleicht wäre am Ende ein Unentschieden auch gerechtfertigt gewesen. Aber ich kann mit dem Sieg durchaus ganz gut leben.
Kann man schon so sagen. In den letzten 5 Minuten war es dann irgendwie so, dass man gesagt hat, oh, Gladbach will das Ding heute nicht verlieren. Und die haben nochmal richtig aufgedreht. Aber wir haben es dann irgendwie dann doch gut über die Zeit gebracht, sind ein bisschen geschwommen. Aber ich sehe es genauso. Über das Spiel hinweg muss ich sagen, es war ein super Test am Ende nochmal. Und ich bin eigentlich auch sehr positiv gestimmt da rausgegangen. Bis auf den einen Vorfall, den es natürlich gab. Trash, 5 Minuten auf dem Feld und zieht sich unglaublich unglücklich. Ich glaube, ein Kreuzbandriss zu. Es ist heute erst rausgekommen, die Diagnose.
Ja, genau. Kreuzbandriss, 6 bis 8 Monate Pause. Schon ein herber Rückschlag natürlich. Sah auch für mich jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus. War ja irgendwie mehr so ein Luftduell. Also keine klassische Kreuzband-Situation, würde ich mal sagen, aber hat mich auch heute ziemlich geschockt.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht. Also es sah für mich auch nicht so aus, als wäre jetzt wirklich was Schlimmeres passiert. Aber es ist wirklich unglaublich bitter. Es waren, wenn es überhaupt 5 Minuten waren, die auf dem Feld standen. Und hat es niemand wirklich, also man, als er in der Wohnlage hat man schon angesehen, nicht so toll ist, was da passiert ist, aber ich bin eigentlich auch nicht davon ausgegangen, dass da jetzt ein Kreuzbandriss rausgekommen ist. Aber hilft nichts, an der Stelle auf jeden Fall gute Besserung von mir und wahrscheinlich von, sage ich aber mal mit, gute Besserung von uns. Aber wir müssen nach vorne gucken. Und was man gestern ganz gut gesehen hat, denke ich, ist, dass wir auch dieses Jahr höchstwahrscheinlich im 4-2-3-1 auflaufen werden. Ja, das würde sagen, der eine mag es, der andere mag es nicht. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Bene?
4-2-3-1 ist einfach ein sehr solides System, um die Räume auf dem Platz relativ gut abzudecken. Und ich glaube, der FC hat auch die Spieler, um dieses System spielen zu können. Und bin jetzt einfach dann mal gespannt auf die Umsetzung. Denn, wie vielleicht auch in der Rückschau erwähnt, ist ja das auch die erste Sommervorbereitung, die Stefan Leitl hat mit der Mannschaft. Und der sicher auch bei den Transfers ein gewichtiges Wort mitreden konnte, beziehungsweise seine Grundvorstellung anbringen konnte. Und darum bin ich einfach sehr, sehr gespannt, auch nach dieser Vorbereitung. Klar darf man die Ergebnisse nie überbewerten, wie der FC in die zweite Bundesliga startet.
Also mir geht es auch so bei dem 4-2-3-1. Das ist einerseits ein System, das mir schon ganz gut gefällt und bei der WM ja auch dem einen oder anderen ganz gut getan hat. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es bei uns sehr gut zu dem Spielermaterial mittlerweile passt, dass man da sehr, sehr flexibel in Angriffsoptionen ist. Und das ist, glaube ich, genau unser Ziel dieses Jahr.
Ja, es passt zum Spielermaterial, aber natürlich muss man sagen, wir haben natürlich auch die Spieler irgendwie auf dieses System hingekauft. Also spätestens in dieser Saison mit den wirklich schnellen Flügelspielern, die wir jetzt dazu bekommen haben, ist das schon stark in diese Richtung gedrängt worden, was natürlich jetzt auch nicht schlecht ist per se aus meiner Sicht. Aber ja, es gibt noch so ein paar Spieler in unserem Kader, die würde ich ganz gerne mal in einem anderen System sehen.
Was mich so ein bisschen stört in der Thematik ist weniger, dass 4-2-3-1 vielleicht das Hauptsystem ist, als dass man eigentlich in der Vorbereitung, zumindest jetzt meines Erachtens, kaum was anderes ausprobiert hat. Und das war letzte Saison bei Walpurgis schon so, dass das auch ein legitimer Plan war in der Vorbereitung, der aber halt dann einfach nicht aufgegangen ist und dann uns vor extreme Probleme gestellt hat. Also so ein Plan B, auch mal ein Testspiel auszuprobieren, fände ich jetzt nicht allzu schlecht.
Definitiv, vor allem dafür, dass wir auch im Spiel gestern noch gegen Gladbach wirklich auch quasi den kompletten Kader nochmal auf dem Feld hatten, also auch von den Spielern nochmal sehr viel ausprobiert haben, auch wenn wir schon so eine gewisse Startelf hatten, würde ich auch ganz gern mal diesen Plan B zum tollen Masterplan sehen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir das nicht haben. Haben wir bestimmt auf irgendeine gewisse Art und Weise, aber ich habe auch kein Testspiel gesehen, in dem wir jetzt wirklich mal offensiv eine andere Art ausprobiert hätten, Fußball zu spielen.
Ich glaube halt einfach auch, um das vielleicht nochmal zu erwähnen, beziehungsweise den Blickwinkel einzubringen, dass gerade nachdem in der letzten Saison die Pläne beziehungsweise die Aufstellung und Systeme während der Saison doch mal von Anfang an bis zum Ende öfters mal gewechselt wurden, also angefangen mit der Dreierkette unter Walburgis, dann dem Anspruch Ballbesitzfußball zu spielen und dann wiederum der Beschränkung ganz am Ende, als der Abstiegskampf kam, dass man sich jetzt auf defensive Stabilität konzentrieren muss und es eigentlich egal ist, wie die Ergebnisse mehr oder minder eingefahren sind. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, sich auf einen vernünftigen Plan A zu fokussieren, darauf die Spieler auszurichten, darauf die Spielweise auszurichten und dann diesen möglichst gut umzusetzen in der zweiten Liga.
Die Mannschaft jetzt davor zu stellen, sich mehreren Systemen unbedingt wirklich anzupassen, ist auch nicht das, was ich da jetzt sinnvoll achten würde. Deswegen ist es schon komplett in Ordnung, dass wir einen Matchplan haben, einen Masterplan und in dieser taktischen Formation spielen. Und ich denke, wir können uns auch irgendwie darauf einigen, dass wir aller Voraussicht nach in diesem 4-2-3-1 auch in die Saison starten werden. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen gleich in die Kadervorstellung oder mal in unsere Kaderdiskussion rein. Aber um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, würde ich sagen, da ein bisschen mit unserer Wunschvorstellung rein. Also was würden wir aufstellen? Was würdet ihr jetzt, wenn ihr Leitl wärt, welche Mannschaft würdet ihr in dieses 4-2-3-1 reinpacken? Und da würde ich sagen, wir fangen einfach mal hinten an mit dem Torwart und arbeiten uns durch den Kader oder die Aufstellung und schauen uns an, was alles neu ist, wer vielleicht aus den alten Kräften noch mitwirken wird und welche Überraschungen es auch eventuell im Laufe der Saison geben könnte. Von dem her eröffne ich, glaube ich, einfach mal und sage, wir haben als erste Position den Torhüter. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich würde sagen, wir würden alle Örjan Nyland aufstellen.
Ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen.
Auch von meiner Seite nicht, vor allem, da ich keine einzige Minute der Vorbereitung gesehen habe, muss man da einfach auf den Eindruck vertrauen. Und dadurch, dass Örjan Nyland der letzten Saison für Stefan Leitl den Zweikampf gegen damals Martin Hansen gewonnen hat, zeigt er, dass das Vertrauen da ist und dass Stefan Leitl voll auf Örjan Nyland setzt. Und so wäre es für mich dann auch sehr, sehr überraschend gewesen, wenn jetzt am ersten Spieltag Marco Knaller gespielt hätte.
Wir wissen es ja noch nicht. Also gestern im Testspiel gegen Gladbach haben beide 45 Minuten gespielt. Also ob das ein Zeichen ist, weiß ich nicht. Aber zumindest hatten beide eine Halbzeit.
Hat mich auch ein bisschen gewundert. Aber ich glaube trotzdem, dass Nyland ein absoluter Top-Torwart in der zweiten Liga ist, der letztes Jahr einfach sich auch endlich mal seine Stärke gezeigt hat. Ich glaube vielleicht auch, dass mit einem neuen Torwarttrainer jetzt nochmal ein paar neue Impulse dazukommen, dass das vielleicht auch nochmal ganz gut tut, dass er vielleicht auch persönlich nochmal ein bisschen mehr zum Lautsprecher sogar wird. Und dann haben wir auf der Bank mit Marco Knaller auch einen Top-Ersatz, würde ich sagen, der auch in den Testspielen meines Erachtens kein Unsicherheitsfaktor war. Also da mache ich mir auf der Position eigentlich dieses Jahr keine Gedanken.
Da sind wir uns ja mal relativ einig. Ich glaube, die nächste Runde wird ein bisschen uneiniger. Abwehr. Und da gehen wir aber mal von links nach rechts durch. Und ich breche einfach direkt mal das Eis und sage, ich habe auf links in meiner Top-Aufstellung nicht unbedingt Gauss stehen, den vielleicht ja viele sehen, der auch letztes Jahr lange gesetzt war. Aber ich hadere noch so ein bisschen mit meiner Entscheidung, aber ich würde da ganz gern auch doch Ottavio mal sehen, um ihm da die Möglichkeit zu geben, sich in die ganze Mannschaft einzuspielen.
Also ich würde da, obwohl ich die Außenbahn defensiv schon als eher Schwachstelle des FCI sehen würde, würde ich trotzdem erstmal mit Gauss gehen. Dadurch, dass er einfach die meisten Spiele die letzte Saison gemacht hat, dass er in Anführungszeichen die verlässlichere Variante ist, defensiv stabilere Variante, auch wenn Ottavio offensiv einiges an Potenzial mitbringt, dass man da in der einen oder anderen Situation abrufen könnte. Aber ich glaube, es ist wichtig, den richtig einzubinden. Und deswegen würde ich am Anfang mit der stabileren, defensiveren Variante rausgehen.
Also ich finde das ganz lustig, weil wir haben da gestern auf der Rückfahrt auch nochmal ein bisschen größere Runde drüber gesprochen. Ich glaube so 6er, 7er Runde. Und wirklich jeder aus dieser Runde war sich einig, dass da nicht Marcel Gauss spielen sollte auf der Linksverteidigerposition. Das fand ich doch sehr amüsant.
Aber interessanterweise war sich auch irgendwie keiner einig, wer dann da spielen soll. Also da war, ich muss sagen, dann war es relativ dünn. Also viele sagten nicht Gauss, aber wenige sagten, ich weiß den Masterplan, wer statt Gauss da spielt.
Genau, so geht es mir auch. Ich kann mich dann auch nicht dazu durchringen, dass ich Ottavio auf diese Position schreibe und habe mich deshalb jetzt zu Galvao entschlossen als Linksverteidiger, der mir gestern grundsätzlich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, sprechen wir vielleicht gleich noch ausführlicher drüber. Und er hat ja auch das Tor eingeleitet über links dann. Insofern hat er die Position auch davor schon bei Lustenau gespielt, bei Rapid eher weniger. Aber ich glaube, dass auch er da eine Option sein könnte, hat auch Leitl so schon mal gesagt in dem Vorgespräch. Deshalb ist der bei mir.
Ja, also das sehe ich eigentlich genauso. Also er darf links spielen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich will den nicht links sehen, weil er, also mir hat er wirklich gut gefallen in den Testspielen, mir richtig gut gefallen. Und mir hat er sowohl links als auch in der Mitte sehr gut gefallen. Und ich habe immer noch Bauchschmerzen damit zu sagen, okay, ich setze Galvao auf links, weil da kein anderer ist, weil ich würde den auch unglaublich gerne in der Mitte sehen. Die Ruhe, die der ausgestrahlt hat in den Testspielen, das ist unglaublich gut und beruhigend mit anzusehen.
Genauso geht es mir eben auch. Also ich habe da auch Bauchschmerzen damit, so einen guten Spieler dann weg von seiner Hauptposition zu nehmen. Aber dann haben wir halt auch noch Gimba auf dieser linken Innenverteidigerposition und den finde ich auch zu gut für die Bank. Also den würde ich auch unglaublich gern sehen. Deswegen spielt der bei mir
da. Also ich finde es zum einen mal sehr, sehr gut, dass man mit diesem Kader verschiedene Möglichkeiten hat. Das, glaube ich, zieht sich auch durch den Kader ein bisschen durch und ist ja auch gewünscht und gewollt. Ich würde aber erstmal erwarten, dass Gauss auf dieser Position spielt, da er eben absoluter Stammspieler die letzte Saison über war und Galvao auch eine neue Liga kennenlernen muss. Und wie er eben sagt, Galvao schon ein zentraler Transfer ist und auch auf dieser Position in der letzten Saison in Österreich gespielt hat. Deswegen gehe ich davon ab und will einfach erstmal die Leistungen sehen. Ich sehe es ein bisschen wie ihr, dass einfach die Außenverteidigerposition sowohl links als auch rechts, wenn dann, ich würde es jetzt nicht als Schwachstellen bezeichnen, aber vielleicht diese Positionen sind, wo der FCI im Vergleich zum restlichen Kader nicht optimiert
ist. Da bin ich nicht mehr ganz deiner Meinung, muss ich sagen. Also links ja, links sehe ich das genauso, aber ich springe jetzt nochmal direkt auf die rechte Seite, weil irgendwie lohnt es sich gerade, weil ich sehe nämlich rechts ist eigentlich gar nicht so schwach, weil mit Freddy Ananou ist da einer, der zwar jung ist, aber der in den Spielen, in denen er letztes Jahr gespielt hat, mich total überzeugt hat und ich bin mir immer noch nicht im Klaren, warum er plötzlich nicht mehr spielen durfte letztes Jahr. Auch gestern und in dem letzten Testspiel hat mir extrem gut gefallen und ich habe da keinen Zweifel, dass Ananou zum einen spielen wird und zum anderen da auch überzeugen wird. Die Frage ist, hast du einen anständigen Backup für Ananou, falls es mal irgendwie dazu kommt, dass ausfällt?
Also ich unterschreibe ich zu 100%, dass Ananou da für mich auch gesetzt ist, der Top-Talent ist und das auch jetzt eigentlich in allen Spielen, in denen er gespielt hat, gezeigt hat. Das Problem ist halt jetzt, dass Trash quasi ausfällt. Dann fällt mir da eigentlich nur noch Phil Neumann ein, der ja auch beide Positionen dann Innenverteidiger und Außenverteidiger spielen kann und eigentlich auch eine Chance mal verdient hat. Grüße an der Stelle auch an meinen Sitznachbarn gestern. Ich glaube, dass er da auch eine solide Backup-Rolle mindestens einnehmen kann.
Auf jeden Fall. Also rechts ist es die Frage, ja, wir haben welche, die ausweichen können auf rechts. Aber die in erster Linie sehe ich da nach Nuhu und den sehe ich da wirklich ziemlich gut.
Ich stimme euch da komplett zu. Meine Sorge ist auch eher deswegen begründet, dass Ananou einfach erst 20 Jahre alt ist. Sein Potenzial ist, denke ich, unbestritten. Aber es ist die erste volle Saison in der zweiten Liga für ihn, wo er wirklich die Chance hat, dann auch Stammspieler zu sein. Da sind einfach Leistungsschwankungen zu erwarten oder wären komplett normal. Und deswegen, dass man jetzt nach der Verletzung von Trash keinen vernünftigen Backup hat, könnten auf dieser Position schon einige Probleme kommen.
Ich bin totaler Fan. Also ich oute mich nur kurz als Fanboy. Ich habe die große Hoffnung, dass der genauso einschlägt wie Danny da Costa damals. Und ich sehe schon auch die Gefahr, dass das halt auch mal nicht so gut läuft, vor allem bei so einem jungen Spieler. Aber ich gehe hier mit einem großen Grinsen in diese Saison, zumindest was die Rechtsverteidigerposition angeht.
Ich glaube auch, dass wir in dem noch extrem viel Spaß haben werden.
Und genau, jetzt wollte ich sofort schon mal... ich gehe jetzt einfach mal weiter und wir gehen einfach in die Mitte, in die Innenverteidigung, weil ich denke, da gibt es auch relativ viel Möglichkeiten und relativ viel zu reden und wir haben es vorhin schon mal angekratzt, aber da ich Galvão nicht links haben möchte, weil ich ihn in der Zentrale so wichtig finde, ist meine Trauminnenverteidigung und da werden mir jetzt wahrscheinlich viele nicht zustimmen, inklusive unserem Trainer, ist da Galvão Gimba, also an der Stelle ohne unseren Kapitän, aus diversen Gründen, also er hat sich auch in den Testspielen jetzt wieder eigentlich profiliert, Matip, aber ich sehe ihn trotzdem langsam so, dass ich mal eine andere Innenverteidiger-Riege sehen möchte und dann auch nicht nur auf einer Station, sondern gerne mit Galvão und Gimba.
Ja, also ich sehe auch Galvão und Gimba eigentlich als unsere beiden besten, ruhigsten Innenverteidiger, auch was die Spieleröffnung dann angeht. Und mein Problem ist einfach, wir haben halt keine zwei Galvaos und beide sind Linksfüßer, insofern kann ich mir schlecht vorstellen, dass es in der Praxis so ist. Aber bei mir ist es zumindest genau, dass für mich Martip nicht unbedingt gesetzt sein muss, auch wenn es in der Praxis wahrscheinlich sein wird.
Ich kann es mir auch schlecht vorstellen, dass es so sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir natürlich mit dem Kapitän, der jetzt gerade wieder bestätigt wurde, in die Saison starten werden. Ich sehe jetzt dieses zwei Linksfußproblem in der Innenverteidigung nicht wirklich. Ich finde das ganz okay, in der Innenverteidigung mit zwei Linksfüßen zu spielen. Aber ja, ich hätte auch ganz gern einen zweiten Galvão, um einfach links und in der Mitte mit Galvão zu spielen.
Ich würde da auch wiederum mit der in Anführungszeichen nahbarsten Lösung gehen, die da wahrscheinlich am ersten Spieltag auch so lauten wird. Matip als rechter Innenverteidiger, Galvão auf links. Und das hat zwei, drei Gründe. Zum einen, ich sehe es eher ungern, wenn zwei Innenverteidiger spielen, die beide Linksfüßer sind, einfach um im Spiel auch mehr Möglichkeiten zu haben. Gerade wenn ich über die Flügel, über die schnellen Außen kommen will, dann würde es mir schon helfen, wenn ich zwei Innenverteidiger habe mit verschiedenen starken Spielfüßen. Auf der anderen Seite wäre es auch sehr, sehr ungewöhnlich und ich glaube für das Mannschaftsgefüge nicht, wenn ich Marvin Matt, langjährigen Kapitän, auf den ich auch immer noch als Führungsspieler setze, dann nicht starten lassen würde im ersten Saisonspiel. Rein leistungstechnisch stimme ich euch überein, dass Marvin Matthew keine mehr so gute Saison in der letzten Saison gespielt hat, gerade im Vergleich zu seinen wirklich starken Leistungen in der ersten Liga, und dass es für ihn Zeit werden wird, wieder sein Potenzial und seine Leistungen abzurufen. Ansonsten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in der Saison ein Wechsel stattfinden wird. Denn man hat in der Innenverteidigung Spieler mit Potenzial. Und ich glaube, das ist eine der Positionen, wo dem FCI am wenigsten bange sein muss. Vor allem da zum Beispiel Schurk noch eine Alternative ist, da wir aktuell noch Brecherie in der Hinterhand haben. Darum bin ich da mal gespannt und wird interessant zu sehen sein, wie die Innenverteidigung sich vielleicht über die Saison entwickelt.
Ja, also das ist auch, was ich mir schon gedacht habe. Letztes Jahr war es wirklich so, dass ich viel gesagt habe, okay, unsere Verteidigung wackelt an vielen Stellen und mir fehlen da irgendwo auch die Alternativen. Inzwischen sehe ich es so, unsere Innenverteidigung wurde extrem gut verstärkt. Wir haben immer noch mit Backup Phil Neumann, Brigerie, wir können Schröck nach hinten ziehen. Wenn Tresch jetzt nicht verletzt wäre, wäre man natürlich auch insgesamt da in der Defensive, auch mit dem defensiven Mittelfeld noch ein bisschen agiler.
Sollen wir vielleicht noch kurz an der Stelle über Romain Brigerie sprechen?
Ich denke ja, wir sollten über Romain Brigerie sprechen. Meines Erachtens ist das alles sehr schwierig, denn ich dachte mir letztes Jahr irgendwie in der Winterpause, warum müssen wir ihn jetzt verleihen, wenn wir eh Probleme haben, eine Innenverteidigung aufzustellen? Sollte sich mal einer verletzen oder sollte irgendwer gelb gesperrt sein? Fehlt uns gleich ein Innenverteidiger? Aber an Punkt, an dem wir jetzt sind, würde ich sagen, ja, Backup auf jeden Fall, aber ich sehe wenig Startelf-Chancen.
Nee, ich meine, er ist ja auch in den Planungen von Stefan Leitl eigentlich keine Option mehr. Das ist ja auch klar so kommuniziert. Mich wundert es, dass es dann irgendwie nicht hinhaut, ihn in Anführungszeichen loszuwerden. Jetzt hat er irgendwie in der Vorbereitung einmal bei den Amateuren gespielt. Letztes Wochenende dann gegen Nürnberg 2 eine eher unterirdische Leistung, die dann in einem Luftloch vor dem 0:3 gipfelte. Aber überraschenderweise taucht er dann auf einmal wieder auf dem Mannschaftsfoto der ersten Mannschaft auf. Also ich werde nicht so recht schlau draus.
Also ich bin mir nicht sicher. Ich fände es komisch eigentlich, wenn er jetzt noch wechselt. Vor allem von dem Hintergrund, dass ich kein Problem damit habe, dass ich Brigerie als Backup habe in meinem Kader. Allerdings spätestens nach der Leihe letztes Jahr an Darmstadt bin ich auch davon ausgegangen, dass die Zusammenarbeit eigentlich gestorben ist.
Ja, so viel dazu. Ich glaube, das ist damit auch abgeschlossen. Mal schauen, wie sich die Personalie weiterentwickelt.
Genau, jetzt haben wir schon mal kurz angeschnitten, weil wir ja auch manchmal Überschneidungen haben zwischen Innenverteidigung und defensivem Mittelfeld. Und von dem her, sagen, machen wir mit dem defensiven Mittelfeld weiter. Und da sehe ich jetzt ganz im Gegensatz zu vorher unserem Kapitän Marvin Matthew auf jeden Fall zurück in der Startaufstellung. Ist ja jetzt, wie gesagt, auch Vizekapitän geworden, was für mich ein bisschen überraschend war. Den hatte ich eigentlich quasi als letztes auf dem Zettel für den Posten des Vizekapitäns. Aber ich muss sagen, er hat mich in den Testspielen definitiv auch von seinem Auftreten als Leader irgendwo überzeugt.
Also ich würde auch auf jeden Fall auf Schröck setzen, beziehungsweise es ist stark davon auszugehen, dadurch, dass, wie Marco, du schon gesagt hast, er ein Vizekapitän ist, dadurch, dass in den Medien verlautbart wurde, dass Einsatz und Leidenschaft und der Wille Stefan Leitl sehr, sehr gefällt und dass genau die Tugenden sind, die man in Zukunft wieder an den Tag legen muss. Insofern gehe ich stark davon aus, dass er am Anfang spielen wird. Es wird dann eher interessant, welchen Nebenmann er bekommen wird.
Also ich glaube auch, dass man an der Spielzeit gestern gesehen hat, dass er da definitiv gesetzt sein wird und dass das voraussichtlich seine erste Position ist, auch wenn ich ihn als Innenverteidiger letzte Rückrunde nicht allzu schlecht fand. Aber ich glaube, er hat sich jetzt auch überraschend eigentlich dieses Vizekapitänsamt gesichert, aber durchaus verdient. Also ich sehe ihn schon auch als Führungsposition, gerade auch als bodenständigen Spieler, sympathischen Spieler, der durchaus das Potenzial hat, mittelfristig auch Publikumsliebling zu werden.
Aber verstehe ich denn richtig, dass wir quasi auf der defensiven Sechs quasi alle Schröck sehen? Oder seht ihr da spätestens wahrscheinlich nach dem Ausfall von Tresch jetzt keinen anderen, der ihm momentan zumindest diese Stammplatzposition streitig machen kann?
Ich weiß nicht, wie hast du Cohen gestern gesehen? Ich war da ein bisschen zwiegespalten. Also mir hat es gefallen, dass er seine gewohnte Einsatz und Leidenschaft irgendwie an den Tag gelegt hat. Hat aber auch ein paar unglückliche Aktionen dabei gehabt, die ihn da wahrscheinlich den Stammplatz vielleicht gekostet haben auch.
Ja, also Cohen, erstmal vorangestellt, ich finde, Cohen ist ein wahnsinnig toller Spieler. Diese Einstellung, die der Jahr für Jahr in unserem Trikot gezeigt hat, war gigantisch. Und ich war immer froh, wenn er auf dem Feld stand, weil das für mich einfach auch ein Unruheherd war. Aber das Spiel gestern, das fand ich definitiv kein gutes Bewerbungszeugnis. Das war meines Erachtens nicht der Sprung in die Startelf.
Marco, ich muss dir da zustimmen. Ich mag den Spielertyp Corona auch sehr gern und er war für mich sinnbildlich in der Rückrunde der letzten Bundesliga-Saison für den Aufschwung gegen Ende beziehungsweise für die gestartete Aufholjagd. Hat da unglaublich starke Leistungen an den Tag gelegt, auch sehr wichtige Tore geschossen. Deswegen ist für mich die entscheidende Frage, ob er wieder an das Potenzial der letzten Rückrunde der Bundesliga-Saison hinkommt. Denn letzte Saison war er für mich eher durchschnittlich, vor allem in Anbetracht dessen, was er eben spielt. Und würde es dann abhängig machen von der aktuellen Form, beziehungsweise auch gegen welchen Gegner ich spielen lassen will.
Also ich glaube auch, dass das Kerschbaumer eigentlich ein Spieler ist, um den herum Leitl seine Elf aktuell baut. Und deswegen hat es mich gestern auch so ein bisschen überrascht, dass er ihn in diese offensivere Rolle gesteckt hat. Klar, Kittel war bei dem gestrigen Testspiel noch nicht hundertprozentig fit. Dazu war es jetzt auch ein Gegner, der natürlich offensive Qualitäten hat, dass man da eben gerade auch mal diese zwei Defensiven ausprobiert. Aber trotzdem hätte ich eigentlich, oder sehe ich Kerschbaumer gerade als diesen zweiten, bisschen offensiveren Sechser. Und von dem her, also erwarte ich mir da auch einiges, weil er eben schon diese Spielmacherqualitäten vielleicht ein bisschen als zurückgezogener Spielmacher hat und dazu eben auch noch Torjägerqualitäten, wie er letztes Jahr gezeigt hat. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Neuverpflichtung.
Genau, also das will ich dann von diesen zwei Punkten abhängig machen, aktuelle Form Cohen und auch gegen wen ich spielen lassen will und wie ich spielen lassen will, wie offensiv ich spielen lassen will, beziehungsweise welche Spieler im zentralen Mittelfeld des Gegners war. Und würde dann abhängig davon auch Kerschbaumer bringen. Kerschbaumer wäre für mich die offensivere Variante. Er hat gute bis sehr gute Leistungen in der letzten Bundesliga-Saison für Bielefeld gezeigt. Und was man in den Medien liest bzw. vernimmt, scheint Leitl auch eine sehr hohe Wertschätzung von Kerschbaumer zu haben. Das verdeutlicht ja auch ein bisschen die Personalie, dass Cohen aus dem Mannschaftsrat gewählt wurde bzw. nicht mehr im Mannschaftsrat ist. Und Kerschbaumer als einer der neuen Spieler dazukam. Das ist für mich schon ein bisschen Fingerzeig.
Genau, das ist mir genau der Allrounder, den du da ja haben willst irgendwo. Also das ist, sehe ich eigentlich auch einen richtig geilen Transfer irgendwo. Und ich denke, dass wenn wir jetzt nicht gegen jemanden spielen, gegen den wir hinten den Bus parken wollen, dann wird definitiv eher Kerschbaumer da stehen als ein zweiter richtig defensiver Sechser. Aber was ich mir auch irgendwie die Frage stelle, ist, hättet ihr Cohen als defensivere Variante gesehen vor Trash? Oder würde der für euch hinter Trash stehen, wenn Trash momentan eine Alternative wäre?
Also ich muss da dazu sagen, dass ich eigentlich auch ohne die Verletzung, die Trash sich jetzt zugesungen hat, Cohen vor ihm gesehen habe und er mich eigentlich, seit er zu uns gekommen ist, auf ganzer Linie enttäuscht hat. Also sowohl einfach sportlich, wo er ja im Endeffekt als absoluter Topspieler gekommen ist, ich meine von den Bundesligisten, auch erfahrungstechnisch hat er der Mannschaft jetzt nicht sonderlich weiterhelfen können, hat sich ja jetzt auch nicht irgendwie als Vizekapitän oder sogar als Nummer 1 Kapitän in Position gebracht. Dazu auch noch seine Stellung als Lokalspieler hat er auch nicht nutzen können. Also dass er jetzt irgendwie da zu einem Publikumslieblingsstatus aufgestiegen wäre, habe ich auch nicht gesehen. Also eigentlich ist er für mich der absolute Verlierer des ganzen letzten Jahres und jetzt auch nochmal dieser Vorbereitung.
Cool, ich habe mich fast nicht getraut, das zu sagen, weil ich schlag da irgendwie in dieselbe Kerbe. Trash ist ja irgendwo gekommen als die Identifikationsfigur, gebürtiger Schanzer, hat super Erfahrung, kommt aus der Bundesliga, bringt eigentlich alles mit, was du dir wünschst. Natürlich ein paar Jahre zu spät, um zu sagen, das ist der Top-Spieler, aber er hat unglaublich viel versprochen und hat eigentlich davon sehr wenig gehalten. Er bewirbt sich jetzt hat natürlich seine Leistung schon nicht unbedingt dazu, der Publikumsliebling zu werden, aber auch generell ist es nicht der Spieler, der wirklich jetzt die Interaktion mit den Fans da offen zu ist und irgendwie diese Identifikationsrolle auch nur annähernd so annimmt, wie ich mir das erhofft hätte.
Im Endeffekt hat er eben auf beiden Positionen, die er spielen kann, keinen Stammplatz erobert und das ist gegen eigentlich jetzt nicht so namenhafte Kontrahenten auf den Positionen schon eher ein bisschen schade. Lass uns vielleicht noch kurz über die zwei Optionen, die man noch im zentralen Mittelfeld hat, sprechen. Da würde ich Rinderknecht und Susek noch in den Raum werfen. Ich hoffe, dass die beiden ein paar Spielzeiten bekommen, sind aber natürlich schon deutlich weiter weg von der Startelf. Für euch wahrscheinlich auch, oder?
Tut mich das schwer. Also bei Susek habe ich echt relativ wenig gesehen letztes Jahr. Generell, da was zu sagen, wäre gerade schwierig. Rinderknecht habe ich jetzt in den Testspieleinsätzen, die er hatte, gesehen. War nicht so unglaublich überzeugend, fand ich. Aber ist natürlich beides was mit Perspektive.
Also ich muss zu Rinderknecht sagen, dass ich ihn gerade auch vor seiner Ausleihe als sehr guten Spieler fand und ihn wirklich als absoluten Leistungsträger dann noch in der U21 oder U23 damals noch gesehen habe. Hat jetzt ein bisschen Verletzungspech auch in Münster gehabt, aber trotzdem hoffe ich schon, dass er da auch zu Einsätzen kommt. Bei Susek muss man einfach sagen, dass er noch ein bisschen Erfahrung im Herrenbereich braucht, bevor er wirklich eine Option ist. Aber er ist ein riesentalentierter Spieler, der auch extrem flexibel einsetzbar ist, unglaublich am Ball ist.
Ja, apropos talentiert, wo seht ihr Joey Breitfeld? Auf welcher Position eigentlich überhaupt? Weil im Testspiel gegen Karlsruhe hat er rechter Verteidiger gespielt. Und ich muss sagen, mich hat er da sehr überrascht. Es war extrem selbstbewusst, extrem physisch auch irgendwo. Und er hat auch das Tor von Descano, soweit ich weiß, vorbereitet. Also mich hat er überrascht, aber ich sehe ihn irgendwie nicht wirklich im Kader momentan.
Irgendwie überall und nirgendwo. Also mich hat schon überrascht, dass er überhaupt einer dieser Jugendspieler ist, die ins Trainingslager mit durften. Ich habe ihn auch als Linksverteidiger, irgendwie war er erst bei FC Dynamo, bevor er gekommen ist. Dann hat er die ganze Rückrunde bei der U21 als Zehner gespielt. Und jetzt in den Vorbereitungen auch mehr so einfach dabei gewesen, weil er sehr flexibel einsetzbar ist und mal Linksverteidiger, mal Rechtsverteidiger, mal irgendwo im Mittelfeld gespielt. Aber ich glaube, er hat die Vorbereitung auf jeden Fall genutzt, um so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Mehr als er das letztes Jahr bei der U21 gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall, er hat ihn gar nicht auf dem Zettel und dann plötzlich war er da. Bei dem Testspiel jetzt gestern, beim Spiel gegen Gladbach, war er nicht auf dem Feld. Allerdings hat das Karlsruhe-Ding zumindest mir gezeigt, der könnte was werden. Ob er jetzt wirklich die Chance bekommt diese Saison, ist natürlich wieder irgendwo die Frage. Ja, ich denke, wir haben jetzt relativ viel über defensiv geredet. Jetzt lass noch mal schauen, was vorne so geht. Und da natürlich im 4-2-3-1 erstmal auf der 10. Und auch da bin ich mir relativ sicher, dass wir uns wieder einig werden. Sonny Kittel.
Also ich kann Marco da nur zustimmen. Für mich ist Sonny Kittel auf jeden Fall gesetzt auf der 10er Position. Ich glaube, wir brauchen auch nicht allzu viele Worte verlieren. Wir haben relativ lange über ihn in der Saisonrückschau gesprochen. Und ich kann mich da nur wiederholen, dass für mich Sonny Kittel in Topform beziehungsweise in sehr guter Form ein absolut herausragender Spieler in der zweiten Liga ist, der zu jeder Zeit den Unterschied machen kann.
Genau, ich möchte eigentlich auch gar nicht allzu viel darüber verlieren, kann mich nur anschließen, es gefällt mir sehr gut. Was wir, glaube ich, halt einfach beachten müssen, ist, dass man nicht zu hohe Erwartungen an ihn stellen darf, weil, ja, er war letztes Jahr einfach auch teilweise in Topform, dass er dann überragend ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das kann man auch nicht an jedem Tag von ihm erwarten. Und zum anderen sollte man auch nicht vielleicht seine Verletzungsanfälligkeit unterschätzen. Da hatten wir letztes Jahr einfach auch ziemlich viel Glück, dass er so viele Spiele machen konnte. Aber das sollte man wirklich nicht überstrapazieren. Man hat jetzt auch in der Vorbereitung gesehen, dass er ja mal wieder ein bisschen zurückgenommen wurde, was, glaube ich, ganz gut ist.
Das ist, denke ich, ganz wichtig. Also wir haben letztes Jahr ja ganz eindeutig gesehen, wir haben mit viel darüber geredet. Kittel in Topform zieht die Mannschaft und wir gewinnen die Spiele. Kittel wird blass, Kittel wird irgendwie entschlüsselt von den Gegnern und schon funktioniert es nicht mehr wirklich. Und darauf dürfen wir uns halt nicht einfach nur verlassen. Kittel hat auch mal einen schlechten Tag, Kittel wird auch mal zugestellt und dann muss irgendwer anders das Spiel machen.
Ich glaube, das ist vielleicht der große Vorteil dieses Jahr, ist, dass die Last vielleicht ein bisschen nicht nur auf seiner Schulter verteilt ist, sondern dass er mit Kerschbaumer einfach jemand an der Seite oder im Rücken auch hat, der auch Fußball spielen kann, der diese Position auch ein bisschen spielen kann, dass die beiden zusammen wirklich vielleicht was aufziehen könnten, was seinesgleichen in der zweiten Liga sogar sucht.
Große Hoffnung, große Worte, die hoffentlich erfüllt werden, aber ich bin da auch relativ positiv gestimmt. Also in den Testspielen sah es extrem gut aus, was Kerschbaumer da gezeigt hat. Und einfach die Möglichkeit zu haben, jemanden hinter Kittel zu haben, der nicht unbedingt nur defensiv spielen muss und die Möglichkeit hat, auch mal nach vorne was zu tun, das ist, denke ich, Gold wert. Und wir haben natürlich nicht nur neben ihm und hinten neue Spieler, weil jetzt neben ihm ist eigentlich genau das, worauf ich hinaus möchte. Wir haben sehr viele neue Flügelspieler bekommen, die ich als nächstes eigentlich gerne mal ansprechen wollte. Und gehe da mal wieder in meine Top-Aufstellung rein, die ich mir so vorstelle. Denn da habe ich rechts und links eigentlich einen neuen Namen drinstehen. Und zum einen wäre das links Osabe, der mir in den Testspielen extrem gut gefallen hat, zumindest offensiv. Ich weiß nicht, Martin, dir hat er ja auch gefallen, aber irgendwie war das, wir sahen uns irgendwie im Bus zumindest gestern einig, dass er noch nicht da ist, dass er der perfekte Spieler für links ist, aber zumindest das Potenzial ja da, oder?
Ja, also ich glaube auch, dass wir da gar nicht irgendwie unterscheiden müssen zwischen wer spielt links, wer spielt rechts, da wurde gestern auch sehr viel immer gewechselt. Osabe hat es bei mir nicht in meine Top 11 geschafft, auch wenn ich sagen muss, dass er mir gestern auch sehr gut gefallen hat. Der ist extrem schnell und trotzdem aber auch sehr gut durchsetzungsfähig. Aber was mich extrem gestört hat, war einfach in 2-3 Situationen, dass er nach Ballverlust dann nicht mit nach hinten gearbeitet hat, sondern irgendwie vorne stehen geblieben ist. Und das ist sowas, was ich einfach gar nicht haben kann. Das war für mich K.O.-Kriterium, dass er nicht drin ist.
Aber das ist ja was, an dem du wirklich extrem gut arbeiten kannst. Also Ja, ich habe es genauso gesehen. Er hat ein bisschen den Einsatz vermissen lassen nach hinten, verliert einen Ball und geht nicht wirklich hinterher. Aber er ist extrem schnell. Er kann irgendwie schon was am Ball. Und die Physis hat mich auch irgendwie überzeugt. Also das ist nicht einer von denen, die einfach nur Flügelflitzer sind und wenn jemand kommt, boostet, fallen sie um. Sondern das ist auch schon ein Kraftpaket irgendwo. Man muss ihm beibringen, auch nach hinten zu arbeiten, aber dann ist das für mich, egal ob auf links oder rechts, sehe ich ähnlich, eine super Alternative.
Also ich kann euch von den aktuellen Eindrücken nur zustimmen, beziehungsweise muss mich darauf verlassen, so ist es vielleicht besser gesagt, weil ich, wie gesagt, von der Saisonvorbereitung nichts gesehen habe. Ich würde aber da mal noch Leipertz in den Raum werfen, denn er war gerade in den letzten Spielen der Rückrunde für mich mit einer der besten Ingolstädter noch und war sehr, sehr treffsicher und würde es dann davon abhängig machen. Also ich glaube, ich würde Leipertz anfangen
lassen. Ich werfe das gerne auf, weil ich habe Leipertz auch in meiner Top 11, allerdings ein bisschen unkonventioneller. Ich habe ihn nämlich nicht auf dem Flügel, also nicht links und auch nicht rechts, wo er letztes Jahr öfter gespielt hat und wirklich großartige Leistungen gezeigt hat in der Rückrunde. Ich habe ihn tatsächlich in meiner Top 11 auf die 9 gestellt. Einfach, weil der Torinstinkt, den er gezeigt hat in der Rückrunde, vor allem letztes Jahr und auch gestern wieder bei dem Spiel, mich doch irgendwo mehr überzeugt hat als die üblichen Verdächtigen, die wir letztes Jahr auf der 9
stellen. Ja, also da kann ich den Bogen schließen. Ich habe Leipertz auch in meiner Startelf ist bei mir auch gesetzt, weil einfach so wie er letzte Saison dann gerade auch in der Rückrunde einfach mal eingeschlagen hat, war ich unglaublich froh, dass er jetzt endlich den Durchbruch geschafft hat bei uns nach 1,5 Jahren. Ich glaube, er kann uns in jeder Situation weiterhelfen, auch egal dann in, ja, auf Außen oder tatsächlich auch mal im Zentrum spielen darf. Also ich glaube, dass er durchaus seine Spielzeit bekommt und auch wieder seine Tore machen wird.
Also ich sehe Leipertz bisher nur auf Außen, denn gerade wenn man gleich nochmal zu den Mittelstürmern kommt, herrscht er da für das 4-2-3-1-System schon ein Überangebot. Und da ist, glaube ich, der Konkurrenzkampf eh relativ groß. Insofern sehe ich Leipertz auf Außen und würde auf der anderen Seite dann Löcher ins Spiel bringen, beziehungsweise würde mit ihm anfangen, da er anscheinend, was man eben in den Medien hört, absolut gesetzt war in der Vorbereitung und auch relativ vernünftige Werte aus Österreich mitbringt.
Also Röcher natürlich auf links ist wahrscheinlich derjenige, der irgendwo anfangen wird. Es sah auch in den Testspielen so aus. Allerdings muss ich sagen, sowohl beim Spiel gegen Karlsruhe als auch beim Spiel gegen Gladbach hat er mich nicht überzeugt. Also es war sehr blass, was er gezeigt hat. Kommt mir nicht so schnell mit der aktuellen Verfassung rüber. Und ich habe auch nicht eine Flanke von ihm gesehen. Gauss hat hinter ihm gespielt und alle Flanken, die über links kamen, waren eigentlich nur von Gauss. Und von Röcher hat man eigentlich sehr, sehr, sehr wenig gesehen.
Also muss ich mich anschließen. Ich war gestern auch, habe nochmal ein besonderes Augenmerk auf ihn gelegt gestern und war da nicht so sonderlich positiv überrascht. Habe ihn allerdings trotzdem in meine Startelf auf links gepackt auch. Einerseits, weil ich davon ausgehe, dass er da tatsächlich auch spielt, wie Bene gesagt hat. Aber zum anderen auch, weil ich mir einfach mal, ja, ihn nochmal 2-3 Spiele sehen möchte, bevor ich mir dann finales Urteil irgendwie erlaube. Und es ist ja tatsächlich so, dass er sehr, sehr gute Anlagen, gute Werte mitbringt. Gebe ich ihm die Chance.
Ja, bringt viel mit. Deswegen würde ich auch jetzt nicht sagen, er spielt für mich gar nicht. Allerdings sehe ich ihn momentan nicht in der Elf, die ich jetzt aufstellen würde. Allerdings habe ich auf Recht auch jemand Neues. Und zwar Djavuzi, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, ich bleibe mal bei Djavuzi, hat mir bei beiden Spielen, Karlsruhe und auch Gladbach, extrem gut gefallen. Ihm fehlt allerdings meines Erachtens jetzt zu Osabe so ein bisschen die Physis. Also die Einstellung ist super, das Tempo ist super, der kann extrem was am Ball, hat auch Auge fürs Spiel bewiesen. Allerdings fehlt mir meines Erachtens da in manchen Zweikämpfen die Physis, um sich wirklich auch in der zweiten Liga behaupten zu können.
Ja, also das sehe ich ganz genauso, dass er vielleicht sogar noch ein Stück schneller als Osabe ist, noch ein Stück quirliger, aber eben vielleicht auch deswegen ein bisschen leichter aus dem Tritt zu bringen und deswegen ist er für mich eigentlich der ideale Joker, der eben ja in einem intensiven Spiel, in einem engen Spiel auch nochmal den Unterschied machen kann mit einer Frische und so einer Geschwindigkeit.
Ja, ist natürlich ein Punkt. Allerdings sehe ich momentan auf rechts, wen habt ihr auf rechts gesetzt? Das war Leipertz beides Mal, oder? Sehe da nämlich die Alternative momentan nicht wirklich. Hattet ihr beide Leipers?
Ja, genau.
Ja.
Okay. Das ist natürlich dann, darüber kann man auf jeden Fall reden. Also wenn wir dann sagen, Leipers spielt auf der rechten Seite, den sehe ich genauso gesetzt, wie sie vorhin gesagt hat. Ich habe ihn jetzt auf der neuen, allerdings ist das ein Experiment irgendwo. Wenn wir sagen, Djavuzi ist für uns eher ein Joker, Perspektivspieler, dann kann ich mit Leipers auf der rechten Seite extrem gut leben.
was natürlich jetzt uns auch fast wieder zu dem nächsten Verlierer dieser Vorbereitung und der Neuzugänge bringt, ist absolut Thomas Pledel, würde ich sagen. Also den haben wir jetzt auch komplett außen vor gelassen, der ja letztes Jahr auch Stammspieler war und jetzt auf einmal ja nicht mal mehr irgendwie in unseren Überlegungen rauskommt, weil er vielleicht nicht der klassische Außenspieler, zentral ist Kittel gesetzt und er hat halt auch nicht so recht überzeugt, was die Chancenverwertung anging, oder?
Also du sprichst das Thema perfekt an. Gerade wollte ich ebenfalls das Thema ins Spiel bringen, beziehungsweise euch fragen, ob ihr denn aktuelle Insights liefern könnt, woran es denn liegt, dass Thomas Pledel anscheinend für die Startelf gegen Regensburg kein ernsthafter Kandidat ist. Denn er war ja nach dem Start unter Walburgis, wo er gar nicht gespielt hat, aber unter Leitl absolute Stammkraft letzte Saison.
Ich denke, Kerschbaumer ist da irgendwie der Punkt. Ja, der hat super zusammengespielt mit Kittel, Pledel und die auch mal Flügel in der Mitte, was auch immer jetzt gerade gebraucht wurde. Und das hat alles sehr gut funktioniert. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, seit wir Kerschbaumer in diesem Kader haben, fehlt mir persönlich die Notwendigkeit, Pledel aufzustellen. Auch wenn ich das, was er letztes Jahr gezeigt hat, schon extrem gut fand.
Ich glaube, Pledel bringt einfach vielleicht nicht die nötige Breite mit, auf die Leitl dieses Jahr auch baut. Also so eine Mischung aus Zehner und richtiger Außenspieler, aber beides nicht so wirklich. Also da sind eben andere mittlerweile dabei, die mehr Tempo noch mitbringen und die ihm irgendwie so ein bisschen den Rang auch abgelaufen haben.
Ja, das ist ein bisschen den Vorteil letztes Jahr, dass es überall offensiv, vor allem spielmacherisch, gehapert hat, in dem Moment, in dem Kittel nicht eingeschlagen ist. Und das hat er dann auf der Position, die er gespielt hat, sei es jetzt außen, sei es irgendwo eher in der Mitte, immer echt ordentlich gemacht. Und ja, momentan haben wir wirklich Spieler dazugeholt in diesem Kader, die beide Rollen, sei es außen, sei es innen, irgendwie überzeugender vertreten. Die prädestinierter dafür sind, das zu spielen, was er spielen kann. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall dann doch auch als Joker. Er hat eine gewisse Geschwindigkeit, er hat gezeigt, dass er harmoniert im Offensivspiel zusammen mit Kittel. Und warum nicht? Warum sollte er dann nicht der Joker sein, der das Spiel drehen kann? Wir haben jetzt links, rechts, Mitte viel besprochen. Es gibt, glaube ich, eine Position in dem Kader, die noch für viel Diskussionen jetzt sorgen wird. Ich habe es euch vorher gesagt, für mich ist Leipertz momentan mögliche Alternative für die Neuen. Allerdings haben wir da natürlich Lescano, wir haben natürlich Kutschke und wir haben auch einen Neuen geholt mit Charlison Benchop, der für mich aber auch eine absolute Wundertüte ist. Wie steht ihr zu dem Benchop-Transfer?
Also zu Benchop muss ich sagen, war ich erst ein bisschen überrascht, dass man ihn holt, weil man es auch ja, ein bisschen unglücklich kommuniziert hat, irgendwie einen Tag, nachdem man gesagt hat, wir bauen jetzt auf die Jugend, holt man irgendwie einen 29-Jährigen. Das ist ein bisschen komisch, aber je länger ich dann da irgendwie drüber nachgedacht habe, desto positiver stehe ich der ganzen Sache jetzt gegenüber. Also ich glaube, man darf ihn einfach nicht als den Stammspieler sehen, sondern einfach als Joker. Und da hat er auf jeden Fall eben einige Qualitäten. Er hat gezeigt, dass er Tore in der zweiten Liga schießen kann. Und von dem her ist das ein absolut legitimer Transfer, ablösefrei, Erfahrung. Spricht für mich nichts dagegen, aber er ist halt auch noch verletzt. Und mal schauen, wie schnell er da wieder wirklich fit wird.
Also ich war auch sehr überrascht von dem Transfer. Er hat auf jeden Fall sein Potenzial mehrfach in der zweiten Liga schon gezeigt, aber hat die letzten drei Saisons jeweils unter 10 Spiele gemacht. Insofern finde ich sehr, sehr überraschend, da er auch in 2 Saisons relativ lange verletzt war. Also kann ich da nur zustimmen, für mich auch eine absolute Wundertüte, wenn er wieder an die Leistung von vor 3 Jahren in der zweiten Liga für Düsseldorf anknüpfen kann, dann ist es ein sehr, sehr interessanter Transfer, weil, wie eben Martin schon gesagt hat, er ablösefrei war. Aber bin mal sehr, sehr gespannt, wie man ihn in diese Stürmerhierarchie einbinden will und wie man mit ihm plant.
Ich finde es extrem schwierig, weil ich bin mir nicht sicher, ob ein Benchop mit dem Selbstverständnis zu uns kommt, Joker zu spielen. Also ich habe am Anfang auch gedacht, ja, jetzt wir wollen junge Spieler kaufen, wir wollen auf die Jugend setzen und kaufen uns erstmal oder holen uns Benchop. Was natürlich an sich auch jetzt immer noch eigentlich ein ordentlicher Transfer ist, aber so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, das zu verarbeiten, weil ich dachte irgendwie, das ist jetzt unser zentraler Baustein für die Offensive. Wie Martin schon gesagt hat, es sieht momentan so aus, natürlich allein deswegen, weil er verletzt ist, dass er eher als Backup dient. Allerdings würde ich da nicht drauf bauen, dass er die ganze Saison für uns einfach nur ein Backup sein wird und dann mal der Joker, wenn es nach 70 Minuten noch nicht so rund läuft. So weit, so alt ist er auch noch nicht, dass er sagt, ich beende meine Karriere jetzt in Ingolstadt als Joker.
Ja klar, aber so ein bisschen Konkurrenzkampf schadet der Position da vorne ja auch nicht. So viele Tore schießen wir jetzt auch nicht, als dass sich da irgendjemand ausruhen könnte.
Das führt mich natürlich zur Frage, wer ist dein Neuner?
Naja, also wenn ich da einfach nach Qualität gehe, und das gehe ich in meiner Wunschelf danach einfach, dann muss ich da Lescano spielen lassen. Ich weiß, dass du ihn nicht gesetzt hast, weil du noch davon ausgehst, dass er weggeht, aber für mich ist er einfach schon eine Klasse besser als manch anderer Stürmer auf der Position, und deswegen hat er auch eine ordentliche Saisonvorbereitung gespielt und hat sich trotz des Wechselwunsches nicht hängen lassen.
Würde ich mal einhaken, ja, ich habe ihn zum einen nicht aufgestellt, weil ich noch davon ausgehe, dass er wechselt, weil der Verein sagt, er darf wechseln, weil ja auch öffentlich noch darüber diskutiert wird und niemand das abblockt, dass es Angebote gibt, dass es Wechselwillen gibt, und deswegen finde ich es auch schwierig, einfach um den Sturm bauen. Zum anderen, ja, natürlich ist er wahrscheinlich qualitativ der vollwertigste Stürmer, den wir haben, aber meines Erachtens immer noch kein Neuner. Als einzelner Stürmer vorne drin, der das Ganze auf sich allein gestellt lösen soll, ist er mir nicht kopfballstark genug. Er ist zwar sehr physisch, lässt sich aber dann irgendwie zu oft fallen. Er würde extrem viele Räume reißen, dadurch, dass er in der Regel zwei Innenverteidiger bindet. Aber mir fehlt an der Stelle dann, zumindest letztes Jahr war es so, irgendwo der Sturmpartner, der auch aus diesen Räumen mal was machen kann. Und deswegen sehe ich eigentlich in unserem Spielsystem mit dem 4-2-3-1 Lescano immer noch nicht als die perfekte Lösung an.
Also ich sehe es ähnlich wie Martin, dass wenn Lescano bleibt, dann ist er für mich gesetzt vorne drin. Einfach, ich mag den Spielertypen Lescano sehr, sehr gern. Er arbeitet relativ viel. Wie Marco schon gesagt hat, er reißt einige Räume auf, macht vorne sehr viele Bälle fest, kann einige Freistöße rund 20 Meter zentral vor dem Tor rausholen. Und mich würde es einfach sehr, sehr interessieren, wie er in dieses neue Spielsystem bzw. in das neue System mit den schnellen Außen und dem neuen Flügelfokus passt.
Das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung dieses Jahr einfach, dass vielleicht Lescano gar nicht der Einzige ist, der da vorne in diese Räume reingeht, sondern dass er sich auch mal auf den Flügel fallen lässt und dann ein Leipertz oder Osawe, wer auch immer dann da spielt, in diese Räume reingeht. Das war letztes Jahr eben nicht so. Oder wenn dann mal einer reingegangen ist, dann war es Pledel und der hat dann halt den Ball kläglich vergeben. Insofern, ja, ich weiß, er ist ein anderer Stürmertyp als vielleicht der klassische alleinige Mittelstürmer, aber ich glaube auch, dass so wie wir spielen, dass unsere Variabilität ganz gut tut.
Wenn wir offensiv so dermaßen loslegen, dass du mit Kerschbaumer und zwei Offensiven wirklich auf den Flügeln sagst, Lescano kann mal für wen anders Räume reißen. Gerne, ja, lasse ich mich gerne was anderes überzeugen, aber ich weiß nicht, letzten anderthalb Jahre hatte ich einfach immer nur das Gefühl, auch der Torinstinkt von Lescano, auch wenn er in der Vorbereitung 6 Tore geschossen hat, ist einfach nicht so ausgeprägt, dass das für mich mein zentraler Stürmer ist. Aber es kann gut sein, mit den neuen Verstärkungen in der Offensive, dass da auch ein bisschen mehr Spielwitz, mehr Idee auch mal reinkommt und wir nicht unbedingt diesen perfekten Neuner haben müssen. Allerdings habe ich auch die Hoffnung gehabt, mit neuen Flügeln ergibt sich vielleicht auch mal die Möglichkeit, wirklich anständige Flanken zu spielen. Und ich sehe es wirklich so, im letzten Jahr ein Flankenspiel hatten, das zum Grausen war. Das war unmöglich, was von den Seiten kam. Da wäre es auch egal gewesen, ob da Lewandowski oder Kutschke in der Mitte steht, da hätte keiner einen Kopfballtor. Und deswegen habe ich auch irgendwo die Hoffnung, dass die neuen Flügel bessere Flanken schlagen und da ein wirklicher Neuner in der Mitte, wer auch immer es sein sollte, derjenige wäre, der auch mal was mit den Flanken anfangen kann.
Aber das würde ja dann wahrscheinlich eher fast schon für Kutschke sprechen. Also das ist ja dann eher so auch vom Körperbau her ja der klassische Neuner. Und da habe ich einfach in meinen Notizen ein Fragezeichen gemacht, weil ich immer noch nicht schlau werde draus. Ja, kein Treffer auch jetzt in der Vorbereitung. Oder ich glaube, er hat gegen BFV-Team hat er getroffen. Aber das ist ja einfach keine Bewerbung auf einen Stammplatz, wenn man dann in keinem echten Testspiel trifft.
Klar, also Kutschke sehe ich auch nicht in der Startelf, zumindest nicht als der einzige Neuner. Und ja, auch Robert Leipertz ist nicht der Gigant, was Kopfbälle angeht, aber Lescano ist es halt gar nicht. Von dem her, ich verstehe klar, was ihr seht in ihm. Ich sag auch ganz klar, für mich ist es der beste Stürmer, den wir in dem Kader haben. Allerdings hat er bisher in unserem Spielsystem einfach nicht funktioniert, meines Erachtens. Und dann haben wir, glaube ich, noch zwei Stürmer im Kader. Zum einen ist es Kutschke, da haben wir jetzt gerade schon drüber geredet. Will noch irgendjemand was zu Kutschke sagen, weil ich glaube, es wurde genug gesagt letztes Jahr und für mich ist es nicht der Richtige.
Er hat mir gestern eigentlich schon in manchen Situationen, als er dann reingekommen ist, ganz gut gefallen. Aber ich bin gespannt, ob er tatsächlich diese Saison einfach mal liefern kann. Vielleicht überrascht er uns dann alle eines Besseren, aber ich bin immer noch nicht sicher.
Er hat ja schon gezeigt in Dresden, dass er es kann. Ich verstehe nun wirklich nicht, wie er so viele Tore schießen konnte. Aber wenn man die Chance hat, sei es mit dem Fuß oder mit dem Kopf, ist es meistens sehr kläglich, was dabei rauskommt. Er hat auch die Geschwindigkeit nicht. Es ist für mich kein Konterspieler. Es funktioniert einfach alles wirklich nicht, wie man sich das vorstellt. Und er hat auch sehr viel Vorschuss-Torbeeren gehabt letztes Jahr. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen sein Problem gewesen, dass die Erwartung zu hoch war. Allerdings hat er, selbst wenn man nicht so hohe Erwartungen hatte, das auch noch enttäuscht.
Um da jetzt noch ein letztes dazu zu fügen. Also ich glaube tatsächlich bei mir, wenn Lescano gehen sollte, dann wäre auch bei mir Osave oder Leipertz auf dieser zentralen Position noch vor Kutschke. Und ich glaube, das sagt dann natürlich schon aktuell sehr, sehr viel aus, was ich von Kutschke halte. Aber ich lasse mich da, wie gesagt, sehr gern eines Besseren belehren.
Ein Punkt, über den wir gestern noch kurz geredet hatten. Wenn Lescano geht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch einen Stürmer holen? Sei es der Transfer, der schon seit gefühlt 1,5 Jahren über Ingolstadt kreist, und zwar Vogelsammer?
Mich würde es freuen, wenn er kommt. Ich glaube auch, dass man vielleicht dann, abhängig davon, wie viel man tatsächlich für Lescano bekommt, das Geld in die Hand nimmt. Dann wäre es aber für mich so ein bisschen mit fadem Beigeschmack, weil irgendwie 5 Millionen für so einen Spieler soll jetzt gar nicht gewertet sein, aber das ist für mich einfach eine Summe, die wir nicht als Verein in die Hand nehmen sollten. Dann haben wir einfach genug Spieler, die offensive Qualitäten haben. Meines Erachtens sollten wir uns da dann nicht ein Bein ausreißen.
Ich finde es auch schwierig, vor allem dadurch, dass wir extrem viel Stürmer haben momentan im Kader, sehe ich nicht die unbedingte Notwendigkeit, ihn zu holen. Obwohl, je nachdem, was es kostet, natürlich das eine super Alternative wäre. Aber, was ich auch sagen muss, wir müssen ja eigentlich doch relativ viel Geld noch auf der hohen Kante haben. Oder, weil wir haben, ich erinnere mich, wir haben was verkauft, wir haben Groß verkauft, wir haben Hadadjanai verkauft, wir haben, verkauft. Eigentlich muss da ja irgendwo noch relativ Geld rumliegen. Wir haben zwar dieses Jahr Gimba und Galvao gekauft, aber das meiste war dann doch irgendwie ablösefrei und wahrscheinlich haben wir momentan 6 Millionen ausgegeben oder so. Also selbst wenn wir jetzt nicht so viel Geld für Lescano bekommen, sollte ja eigentlich auf unserem Festgeldkonto doch noch einiges rumliegen.
Unabhängig davon, wie viel man jetzt wirklich noch finanzielle Möglichkeiten hätte, ich glaube, da müssten auf jeden Fall noch einige Millionen da sein aus den Abgängen, wie von euch schon angesprochen. Würde ich mir einfach wünschen, dass Lescano bleibt und ich würde ihn gerne in dem neuen Spielsystem mit dem neuen Spielermaterial sehen und finde, dass man da auch einige interessante Möglichkeiten hat, indem man dann Kutschke oder Benchop noch von der Bank bringen kann und damit eben Kopfballstärke und physische Stärke in das Spiel bringen kann, wenn es diese Passion erfordert.
Um da auch der Vollständigkeit halber nochmal dran zu sein, möchte ich noch Fatih Kaya in den Raum stellen. Auch ein junger Spieler, der letztes Jahr in der U19 nicht nur Kapitän war, sondern auch Top-Torschütze. Von dem her auch eine Option als Stürmer, aber ich glaube weniger für diese alleinige Spitze. Ich glaube, er braucht jemanden neben sich und ihm tut eine Saison in der Regionalliga mindestens auch mal ganz gut.
Ja, ich finde, das ist ein spannender Spieler, aber das ist für mich so weit weg noch von der Startelf irgendwo, dass ich denke, der kriegt 1-2 Minuten Spielzeit dieses Jahr, aber vielleicht bleibt er uns erhalten und kann in den nächsten Jahren einfach mal zeigen, was er kann. Aber ich denke, wir haben jetzt wirklich extrem ausschweifend noch über unseren Kader geredet. Wir haben jede Position und jeden Spieler in unserem Kader mal beleuchtet und ich denke, es ist jetzt einfach ein guter Zeitpunkt, mal ein Fazit zu ziehen und auch ein bisschen über die Erwartungen zu reden, die wir jetzt an die kommende Saison haben. Und dann würde ich einfach ganz kurz euch nochmal in die Runde einladen, zu sagen, was erwartet ihr jetzt von den Saisonanfang oder was seht ihr als realistisch für die Mannschaft am Ende der Saison? Also wir haben jetzt am Anfang wirklich ein strammes Programm irgendwo. Ich freue mich drauf, aber es ist am ersten Spieltag mit dem Donauderby auswärts in Regensburg natürlich auch ein Spiel, das ziemlich viel Brisanz hat. Wenn wir uns auch anschauen, dass wir letztes Jahr das Problem hatten, 2x Regensburg, 2 Niederlagen und beides Mal war es irgendwo ein Knackpunkt in der Saison. Genauso ist das andere Spiel, das jetzt relativ am Anfang steht, das Pokalspiel gegen Paderborn, ist definitiv ein Los, das leichter hätte sein können, dafür, dass wir im ersten Top waren. Und auch das war letztes Jahr irgendwie so ein Knackpunkt in der Saison, ab dem es bergab geht. Von dem her haben wir einen schwierigen Start, aber ich bin positiv gestimmt. Aber wie seht ihr den Start in die Saison von diesen Vorzeichen?
Also ich sehe es ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen. Zumindest auf dem Papier, wie es dann in der Realität wird, wird man wieder sehen. Aber ich sehe eigentlich Regensburg, da hat eine klasse letzte Saison gespielt, da ist ganz klar, darf man nicht unter den Scheffel stellen, aber sind in der zweiten schwierigen Saison nach dem Aufstieg. Dann Fürth als nächsten Zweitligagegner hat letztes Jahr oder die letzten Jahre schon gegen den Abstieg gespielt. Dann kommt mit Magdeburg ein Aufsteiger und Aue als letzte Relegationsmannschaft. Insofern ist es auf dem Papier eigentlich eine relativ leichte Saisonstart, würde ich sagen. Also eine gewisse Erwartungshaltung gehe ich da schon in diese ersten Spiele, oder man wird zumindest sehen, wo die Reise hinführt. Ob man von Anfang an oben dabei ist oder ob es ähnlich schwierig wie letzte Saison läuft, dass man erstmal sagt, man muss sich von unten rausarbeiten.
Also ich würde da Martin zustimmen. Man spielt in den ersten Spieltagen wirklich gegen Teams, die eher hinten zu erwarten sind in der Tabelle. Man wird gleich mal sehen, ob der FCI im Gegensatz zur letzten Saison in der Lage ist, konstant zu punkten. Und ich würde sagen, 6 bzw. 7 Punkte plus sollten aus den ersten 4 Spielen schon drin sein, um dann wirklich auch eine gute Rolle während der Saison zu spielen. Und für die gesamte Saison erwarte ich den FCI unter den Top 6. Und vielleicht kann man das Rennen um den Relegationsplatz bzw. um die vorderen Plätze relativ lange offen halten, wenn sich die Mannschaft findet und wirklich ihr gesamtes Potenzial abruft.
Aber ich denke, 6 Punkte aus den ersten 4 Spielen wäre dann doch ein bisschen wenig, oder? Also wenn du sagst, 4 Spiele gegen Gegner, die jetzt nicht so weit oben stehen, und da wären 6 bis 7 Punkte schon meines Erachtens nicht so viel. Aber ja, insgesamt sehe ich den Saisonausblick ähnlich wie du. Ich glaube, mit den beiden Absteigern, die wir jetzt aus Köln und Hamburg in die Liga bekommen, ist sich fast jeder sicher, dass sie wohl aufsteigen werden. Dem HSV ist natürlich alles zuzutrauen, vielleicht spielen die auch unten mit. Aber ich denke auch, wir haben die Möglichkeit, oben ein bisschen ranzuschnuppern, aber am Ende des Tages wird es dann ein einstelliger Tabellenplatz irgendwo zwischen Platz 5 und 9 werden.
Also in der Region sehe ich uns auch grob. Es wird tatsächlich spannend einfach zu beobachten sein, wie schnell die Mannschaft eingespielt ist. Das sah gestern jetzt schon mal nicht so schlecht aus, aber trotzdem, wie sehr natürlich auch dann dieser Tempo-Fußball, auf den Leitl jetzt dieses Jahr setzt, wirklich aufgeht von Anfang an, wie sehr der zu spielen ist in der zweiten Liga. Ich gehe auch davon aus, dass die Saison oder die zweite Liga dieses Jahr ein bisschen sich wieder in den Kräfteverhältnissen ein bisschen verschiebt und die ersten klare Favoriten sind, aber wir können in einer guten Saison, da muss aber dann auch alles wirklich von Anfang an zusammenspielen, können wir Richtung Platz 3 schielen. Ansonsten sehe ich uns auch irgendwo zwischen 4 und 8.
Vielleicht nochmal, um das klarzustellen, 6 Punkte, damit meine ich die hoffentlich absolute Basisausbeute. Und ich würde auch mehr erwarten, beziehungsweise das Ziel sollten mehr Punkte sein. Aber für mich ist so ein bisschen das Fragezeichen, wie von euch schon angesprochen, wie schnell kann sich die Mannschaft einfinden, wie schnell kommt man eben dazu, konstant zu punkten. Und man darf nicht vergessen, dass innerhalb eines Jahres, also von 34. Spieltag erste Bundesliga-Saison bis erster Spieltag jetzt zweite Bundesliga-Saison, zweite Saison in Folge, ja fast die komplette Stammelf ausgetauscht wurde. Also von der zu erwartenden Stammelf sind eigentlich nur noch Mühl und Matip übrig und Lescano vorne drin.
Also für mich wird es irgendwie auf 2 Punkte, die wir jetzt vielleicht noch nicht so ausführlich gesprochen hatten, ankommen. Das eine ist tatsächlich, wie werden wir mit Standards umgehen? Das war letztes Jahr eine unserer Schwächen, sowohl offensiv wie defensiv. Ich glaube, dass man auch bei der WM jetzt gesehen hat, wie wichtig Standardsituationen sind. Wir haben damit Kerschbaumer einen dazu bekommen, der die, glaube ich, ganz ordentlich schlagen kann. Und der zweite Punkt, den ich noch ganz wichtig finde, ist einfach das Ergebnis aus dem ersten Spiel, weil das sehr, sehr viel Einfluss auch darauf haben wird, wie viel Kredit die Mannschaft bei den Fans bekommen wird in dieser Saison. Und wenn man da mit einem negativen Erlebnis startet, dann ist es einerseits 0 Punkte aus dem ersten Spiel auf dem Papier, aber fürs Gefühl wäre eine Niederlage sehr, sehr schlecht, glaube ich.
Ja, wenn wir uns in der WM orientieren, dann sollte man vielleicht lieber Elfmeter trainieren als irgendwas anderes. Aber nee, klar, wenn das erste Spiel ist für mich so ein Katalysator irgendwie. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass wir das als erstes Spiel direkt in Regensburg haben. Aus dem einfachen Grund, wenn das mit einem positiven Ergebnis endet, dann hast du natürlich eine super Stimmung gleich mal an Saisonbeginn, Derby-Sieg im ersten Spieltag. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Auf der anderen Seite sollte das Ganze nach hinten losgehen und du verlierst es. Eine Derby-Niederlage ist immer irgendwo schlecht. Allerdings, ich glaube, am ersten Spieltag würde da noch kein Graben entstehen zwischen Mannschaft, vor allem dadurch, dass es eine sehr neue Mannschaft irgendwo ist und den Fans. Und du hättest natürlich dann den Vorteil, dass du irgendwo wieder auf Null anfängst in diesem Spiel und das noch nicht ganz ins Gegenteil umschlägt. Von dem her kann es uns eigentlich sehr viel weiterhelfen. Und selbst wenn es nicht gut läuft, wird es nicht gleich das Ende aller Ambitionen sein.
Ja, also es geht natürlich auch immer über die Art und Weise.
Also ich sehe da auch hier die Möglichkeiten, dadurch, dass man letztes Jahr zweimal gegen Regensburg verloren hat, beide Male Führungen abgegeben hat, sollte die Mannschaft darauf brennen, aus diesem Spiel eben mehr rauszuholen, beziehungsweise die Geschehnisse vom letzten Jahr vergessen zu machen. Und Regensburg sollte für jeden klar sein, auch dass das gleich mal eine Standortbestimmung ist. Es kann einfach keine Ausreden geben, dass eventuell der Gegner unterschätzt werden würde, beziehungsweise nicht jeder zu 100% fokussiert sein sollte.
Ja, also ich würde auch jetzt keinen Teufel an die Wand malen. Ich glaube, dass wir da schon als Favorit ins Spiel gehen und schon ein gutes Spiel zeigen können.
Okay, also wenn ich es richtig verstehe, sind wir eigentlich alle sehr positiv gestimmt. Sei es mal hingestellt, wer jetzt welche Aufstellungen sehen möchte. Sei es mal hingestellt, ob ihr jetzt die ersten Spiele so schwierig seht wie ich. Aber ich denke, wir haben eigentlich alle eine positive Grundeinstellung jetzt für diese Saison, weil der Kader ist extrem neu, wir haben uns super verstärkt an vielen Stellen. Und ich denke, wir sollten einfach das, was letzte Saison war, abhaken und mit den Neuzugängen in eine gute neue Saison starten. Habt ihr zu dieser Konklusion irgendwas hinzuzufügen? Seht ihr irgendwie noch einen Punkt, den wir jetzt nicht gesehen haben? Seht ihr irgendeinen Punkt, den ihr vielleicht noch etwas kritischer seht?
Also ich kann da auch wenig hinzuzufügen, aber ich glaube, wir haben einfach dieses Jahr eine viel bodenständigere Mannschaft, eine hungrigere Mannschaft und deswegen freue ich mich unglaublich auf die Saison.
Ich würde vielleicht einmal den größeren Bogen zum Abschluss spannen. Ich finde es sehr, sehr interessant zu sehen, wie ausgeglichen die zweite Liga dieses Jahr ist. Gerade nach den Geschehnissen letztes Jahr, weil vor allem ja dann doch wieder zwei Vereine von oben kamen, die eigentlich den absoluten Anspruch haben müssen, wieder aufzusteigen. Gerade vom Umfeld her, gerade mit den Kadern, die Köln und Hamburg haben. Deswegen finde ich das interessant zu sehen, wie sich die zweite Liga dahingehend entwickelt und welche Rolle dann der FC dementsprechend in dieser zweiten Liga spielen kann.
Einfach viel, was jetzt einfach kommen muss und wir auf uns zukommen lassen müssen, ob die Saison genauso eng wird, diese zweite Liga wie letztes Jahr, das glaube ich eben auch nicht, dadurch, dass jetzt wirklich Favoriten dabei sind. Aber wir sehen positiv in diese Saison und von dem her kann Regensburg eigentlich jederzeit kommen. Bei ihnen lief die Vorbereitung nicht so gut wie bei uns, von dem her bin ich sehr positiv gestimmt, dass es klappt. Und wir sehen uns alle hoffentlich zahlreich in Regensburg und bis dahin haben wir euch hoffentlich alles auf den Weg gegeben, was ihr für den Saisonstart braucht. Servus, Schanzer.